Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 194. Ich kriege ja immer so nette Nachrichten auf Social Media. Also ich kriege tatsächlich sehr viele wirklich nette Nachrichten von euch. Also vielen Dank dafür. Aber auch manchmal so Nachrichten, wo ich mir denke, ja. Und zwar lauten die zum Beispiel dann, und ich habe mir jetzt ein bestimmtes Thema für diese Episode rausgesucht, ich komme da gleich drauf, die lauten dann zum Beispiel: Du bist eine Gefahr für die Menschheit. Wenn du doch weißt, wie es geht, Gewicht zu reduzieren, warum hilfst du Menschen nicht dabei? Und diese eine Nachricht, die fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Und das ist auch das Thema und der Titel der heutigen Episode: Gewichtsneutrale Ernährungsberatung ist unterlassene Hilfeleistung. Und natürlich habe ich da noch ein Fragezeichen hinten dran gepackt, weil genau das wollen wir uns heute anschauen. Ist gewichtsneutrale Ernährungsberatung oder allgemein gewichtsneutrale Gesundheitsförderung unterlassene Hilfeleistung und brauchen wir gewichtszentrierte Behandlung momentan und in Zukunft noch? Und ich nehme euch da einfach mal in meine Gedanken dazu mit, ne, zwischen den juristischen Begriffen, zwischen gesellschaftlichen Vorstellungen und auch der Frage, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir von Hilfe sprechen. Und natürlich bin ich keine Juristin, ich bin Ernährungsfachkraft, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich bin aber auch ein Nerd, die es liebt, Fachbegriffe nachzuschlagen, auch in fachfremden Kontexten, sage ich jetzt mal, und dann hier im Podcast meinen Senf dazu zu geben. Und zwar Süßmittel extra scharf. Jetzt habe ich mich eventuell geoutet, was ich für Podcasts höre. Okay, zurück zum Thema. Was heißt eigentlich unterlassene Hilfeleistung? Rechtlich gesehen ist es ein Begriff aus dem Strafgesetzbuch. Dort steht, wer in einer Notlage nicht hilft, obwohl es möglich und zumutbar wäre, macht sich strafbar. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Straße entlang laufe, alleine, ne, wenn meine Kinder dabei sind, ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt alleine die Straße entlang laufe und jemand bricht neben mir zusammen, brauche offensichtlich Hilfe und ich gehe einfach weiter, obwohl ich erste Hilfe leisten könnte. Und ne, wenn ich es jetzt nicht könnte, also ich hoffe, ich könnte es, ich habe schon einige Kurse gemacht, aber wenn ich jetzt nicht könnte, dann wäre ich zumindest verpflichtet, einen Notruf abzusetzen. Also jemanden zu holen, der erste Hilfe leisten kann. Und wenn ich das nicht mache, Hilfe leiste, dann mache ich mich strafbar und dann ist das der Begriff der unterlassenen Hilfeleistung. Und in der Ernährungsberatung wird dieser Begriff natürlich eher sinnbildlich verwendet, aber der Vorwurf, der da mitschwingt, also den ich da in dieser Nachricht bekommen habe, der ist ja trotzdem stark, ne? Wenn du nicht beim Abnehmen hilfst, dann verweigerst du Unterstützung. Dann schaust du weg, obwohl du etwas tun könntest. Und ich finde, genau da wird's spannend. Schaue ich wirklich weg, obwohl ich etwas tun könnte? Es ist das, was ich tue hier in meiner Arbeit. Und übrigens, ich habe ja ein Buch geschrieben, mein zweites, das kam vor ein paar Wochen raus. Und in dem gibt es ein Kapitel, in dem ich ganz detailliert erkläre, auf was man achten muss, wenn man Diät macht. Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich dieses Kapitel schreiben will, weil ich mich nämlich schon gefragt habe, ist das denn noch gewichtsneutral? Weil man könnte das ja umdrehen und sagen, ich gebe hier Tipps zum Abnehmen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, dieses Kapitel zu schreiben und das drin zu lassen, weil Gewicht ist in unserer Gesellschaft einfach immer ein Thema. Und wenn ich keine Infos dazu gebe, dann gehen die Leute irgendwo anders hin und holen sich die Infos woanders. Und das war für mich eigentlich der Grund, dass ich sage, ich möchte es lieber aus meiner Perspektive nochmal ganz genau erklären, was denn sozusagen die Fallstricke sind, in die man nur allzu leicht reintappen kann. Und deshalb ist in meinem neuen Buch dieses Kapitel enthalten. Und ja, es beginnt mit, ich hoffe nicht, dass du nach der Lektüre dieses Buchs noch Diät machen möchtest. Aber falls doch, dann achte bitte auf die folgenden Punkte. Weil es ist in unserer Gesellschaft, in der der schlanke Körper als der bessere, in Anführungszeichen, angesehen wird, in so vielerlei Hinsicht, nur menschlich und zu erwarten, dass Menschen, die eben nicht einen schlanken Körper haben oder vielleicht ihn auch haben, aber vielleicht Angst haben, ihn zu verlieren oder ihn weiter, in Anführungszeichen, optimieren wollen, Diät machen, Gewicht reduzieren möchten. Und das erkenne ich nicht nur an, sondern ich habe dafür vollstes Verständnis. Und trotzdem behaupte ich von mir, gewichtsneutral zu praktizieren. Und ich glaube auch, dass die gewichtsneutrale Behandlung wirklich die Zukunft sein muss, wenn wir nicht nur individuell, sondern auch als Gesellschaft unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden positiv beeinflussen wollen. So, was bedeutet denn jetzt gewichtsneutrale Beratung überhaupt? Gewichtsneutral heißt nicht, dass das Gewicht ignoriert oder verleugnet wird oder nicht mehr zum Thema gemacht werden darf. Gewichtsneutrale Beratung heißt, wir orientieren uns nicht am Gewicht als Ziel oder Maßstab für Erfolg. Stattdessen schauen wir auf andere Dinge. Wir schauen darauf, wie funktioniert denn die Versorgung? Wie funktioniert das Essverhalten im Alltag? Welche Rolle spielen denn Stress, Schlaf, Bewegung, Medikamente, Diagnosen, Lebensumstände, Ressourcen, Kapazitäten, das Energielevel? Gewicht ist dabei oft ein Teil der Geschichte. In der gewichtsneutralen Beratung oder Behandlung ist das Gewicht aber nicht der Kompass, der uns eine Richtung vorgibt. Und das ist der Unterschied. Und das fühlt sich für so viele Menschen erstmal total falsch an oder sogar gefährlich. Und dann bekomme ich solche Nachrichten wie, du bist eine Gefahr für die Menschheit oder das, was du machst, ist unterlassene Hilfeleistung. Und warum machen das Menschen? Ja, ganz logisch, weil wir das alles so gelernt haben. Gewicht ist gleich ein Problem. Hilfe ist gleich Abnehmen oder Unterstützung beim Abnehmen. Und ich persönlich glaube ja, wenn heute Nacht die gute Fee käme und wir morgen früh aufwachen würden und es würde nur noch gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung geben, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Denn das würde viele Menschen ausschließen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil gewichtsneutrale Behandlung und Beratung, die möchte ja inklusiv sein. Also die möchte das nicht nur, sondern sie arbeitet aktiv daran, möglichst viele Menschen einzuschließen. Und ich glaube, wir brauchen im Moment noch, das ist hier das Wort des Satzes, wo die Betonung drauf liegt, noch beides. Gewichtszentrierte und gewichtsneutrale Beratung. Ich persönlich glaube, dass ganz viele verschiedene Dinge ihre Berechtigung haben und nebeneinander stehen dürfen, innerhalb rechtlich, ethisch, moralischer Grenzen. Das versteht sich natürlich von selbst. Denn viele Menschen erwarten ganz selbstverständlich, dass es in einer Ernährungsberatung ums Abnehmen geht. Es wurde ihnen über Jahre so beigebracht durch ÄrztInnen, durch Familie, durch FreundInnen, durch Medien. Und wenn ich jetzt mich hinstelle und sag, Gewicht, das spielt bei mir keine Rolle in der Beratung, dann ist es für sehr, sehr viele Menschen komplett absurd. Wenn ich sage, lass uns mal nicht den Fokus auf das Gewicht legen, das wirkt wie ein Tabubruch. Ja, fast wie so eine Art Verweigerung. Das ist Rebellion. Ja, so, das wirkt wie Rebellion. Und ich glaube, dass es genau diese Form von gewichtsneutraler Beratung braucht. Diese Rebellion, diesen Tabubruch, diese Verweigerung. Gerade jetzt in diesem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass die Diskussionen wieder sehr viel gewichtszentrierter werden, wo die Diskussionen wieder dahin gehen zu, du hast es selbst in der Hand, du musst dich nur dafür entscheiden, schlank zu sein. Das ist eine Leistung, das ist deine eigene Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann verweigerst du hier etwas. Und das glaube ich natürlich nicht. Und ich glaube, weil wir aber gerade an diesem Punkt sind, ja, die letzten 10 Jahre ging es sehr viel um Body Positivity, um Körperakzeptanz. Und jetzt sind wir gefühlt schlagartig in dieser neuen Ära der Abnehmspritzen, ja, wo Gewicht plötzlich als Entscheidung verkauft wird, was es nicht ist. Ich habe da übrigens auch schon eine Episode dazu gemacht, verlinke ich in den Shownotes. Aber so ist momentan der Stand und ich glaube, deshalb brauchen wir gewichtsneutrale Beratung und Behandlung umso mehr. Gerade jetzt, weil sie uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und zwar Gesundheit zu fördern, ohne den Körper ständig unter Optimierungsdruck zu setzen. Sie eröffnet uns die Möglichkeit, Bedürfnisse ernst zu nehmen, auch dann, wenn sie nicht zur gängigen Vorstellung von Disziplin und Selbstkontrolle passen wollen. Und sie gibt uns auch die Möglichkeit, überhaupt mal diesen ganzen Leistungsdruck in unserer Gesellschaft zu hinterfragen. Leistung ist politisch, Körper sind politisch. Und deshalb frage ich jetzt dich, ist es wirklich unterlassene Hilfeleistung, was ich mache? Oder ist es eher ein Perspektivwechsel? Wenn ich Menschen, die seit Jahren Diät machen, keine neue Diät mitgebe oder kein Plan, kein Programm, was auch immer. Ja, Diäten heißen ja schon längst nicht mehr Diäten, die werden jetzt als Lifestyle verkauft. Und diese ganze Abnehmindustrie nennt sich jetzt Wellness. Wenn ich Menschen keine neue Diät mitgebe, verweigere ich ihnen dann Hilfe oder schütze ich sie davor, weitere Schleifen im Diätkreislauf zu drehen, der ja nachweislich mehr Schaden als Nutzen bringt? Für mich ist diese Antwort ganz klar. Und gleichzeitig sind viele Menschen jetzt in diesem Moment nicht an dem Punkt, aus dem Diätkreislauf auszusteigen. Für sie ist es noch absurd. Sie können das jetzt noch nicht. Für sie ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und deshalb glaube ich, dass es auch so diese Mischformen, die es da ja gibt, auch hilfreich sein können. Natürlich. Um vielleicht Menschen daran zu führen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das früher, so vor 2, 3 Jahren, habe ich das verurteilt. Ja, wenn eine Ernährungsfachkraft zum Beispiel gesagt hat, ich mache beides. Ich arbeite gewichtszentriert und gewichtsneutral und es kommt total auf die Klientin an. Also ne, wenn jetzt eine Klientin zu ihr kommt und sagt, ich möchte Gewicht verlieren, hat sie sie beim Abnehmen unterstützt. Und wenn eine Klientin gekommen ist und gemeint hat, ich möchte Frieden mit meinem Körper schließen, Körperakzeptanz, intuitiv essen, hat sie sie dann da unterstützt. Ich habe das total verurteilt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich immer geglaubt habe, wir können ja nicht beides. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ja, ob das so funktioniert oder ob man sich dann vielleicht doch zu einer Richtung mehr hingezogen fühlt und dann natürlich auch unterbewusst das vermittelt und transportiert. Ich glaube nicht, dass du wirklich gewichtsneutral beraten kannst, wenn du glaubst, dass der schlankere Körper zum Beispiel der gesündere ist, weil du dieses also dieses Glaubenssystem ja nicht an deiner Praxistür ablegst. Aber ich glaube halt auch, dass es sehr, sehr viel komplexer ist als dieses Schwarz und Weiß, also dieses, du bist entweder das oder das. Und viele von uns Gesundheitsfachkräften machen ja auch diese Verwandlung durch. Also viele Ernährungsfachkräfte, die ich kenne, oder eigentlich alle Ernährungsfachkräfte, die ich kenne, die haben in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium noch das gewichtszentrierte System gelernt und haben sich dann über kurz oder lang mehr oder weniger schnell zu einem gewichtsneutralen Ansatz hin entwickelt. Und auch dieser Übergang, der braucht ja Raum. Und deshalb tut mir das leid, dass ich das früher verurteilt habe. Ich glaube, es ist wirklich ein herausforderndes und auch schwieriges Thema, das ganz, ganz viel Nuance braucht und wahrscheinlich auch sehr viel Reflexion. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgeschweift. Für mich ist gewichtsneutrale Beratung ein Raum, in dem echte Hilfe möglich wird. Und ich denke, das ist jetzt die definitive Antwort auf diese Frage, ne, ist gewichtsneutrale Ernährungsberatung unterlassene Hilfeleistung? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass wenn Menschen an dem Punkt sind, ne, dass sie es eben nicht mehr absurd finden, Ernährung und Gesundheit unabhängig vom Körpergewicht zu betrachten, dass das dann einen Raum öffnet, in dem echte Hilfe möglich wird. Und zwar, indem ich Menschen nicht kontrolliere, sondern begleite. Indem ich nicht an Bedingungen knüpfe, was jemand tun muss. Ne, dieser ganze Compliance-Begriff, dieser klassische, mit dem habe ich ja sowieso meine Schwierigkeiten. Also Compliance ist sozusagen, wie gut jemand eine Behandlung mitmacht, ja. Und ich habe damit meine Schwierigkeiten, weil ich möchte das nicht an Bedingungen knüpfen, ja, also vorzugeben, was jemand tun muss, um Unterstützung zu verdienen. Und auch zum Compliance-Begriff gibt es übrigens eine Podcast-Episode, die verlinke ich auch noch. Das wollte ich gerade noch sagen, deshalb habe ich jetzt einfach so mitten im Satz aufgehört. Und in einem Raum, in dem echte Hilfe möglich wird, höre ich zu, anstatt zu bewerten. Ich glaube, dass gewichtsneutrale Beratung eine Haltung ist. Es ist nicht unbedingt das, was ich tue, sondern sozusagen mein ganzes Glaubenssystem, das dahinter steht. Zum Beispiel, indem ich Verständnis aufbringe. Nicht auch, sondern besonders für die Verhaltensweisen, die kontraproduktiv oder sogar selbstverletzend sind. Ich bin der festen Überzeugung, die sind da nicht ohne Grund. Und möglicherweise kann ich diesen Raum öffnen und halten, um dahinter zu schauen, warum die da sind. Möglicherweise übersteigt es meine Kompetenz und ich muss meine Klientin dann an eine Psychotherapie verweisen. Also halt wirklich sagen, hier endet meine Kompetenz, hier ist die Grenze. Und ich glaube, dass das, was sich sozusagen jetzt öffnen würde, ich eben nicht mehr halten kann. Und sie eine andere Unterstützung oder zusätzliche Unterstützung braucht. Und das alles ist für mich wertschätzende, empathische Begleitung. Nicht zu werten, die eigenen Grenzen zu kennen, auch die eigenen Kompetenzen zu kennen. Und damit einen Raum zu öffnen, wo Menschen wirklich mal neutral bis bestenfalls wertschätzend auf ihr eigenes Leben, auf ihre eigenen Gewohnheiten, auf ihre eigenen Verhaltensweisen schauen und vor allem auch dahinter schauen dürfen. Und ich glaube, dass wir dadurch neue Perspektiven schaffen und durch diese neuen Perspektiven auch neue Möglichkeiten, um mit dem, was wir vielleicht nicht so gut finden in unserem Leben oder was halt vielleicht nicht so gut läuft, oder was besser laufen könnte. Neue Möglichkeiten, damit umzugehen. Was ist echte Hilfe? Und das ist vielleicht die eigentliche Frage dieser Podcast-Episode. Was verstehen wir überhaupt unter Hilfe? Und das kann ich dir nicht beantworten, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die jede Person nur für sich selbst beantworten kann. Da ist es Hilfe, wenn ich einem Menschen sage, du musst dich verändern und dann helfe ich dir. Oder du musst eine Veränderung wollen und dann kann ich dich unterstützen. Oder ist es Hilfe, wenn ich sage, ich sehe dich, wie du bist, wie du jetzt in diesem Moment bist, mit all dem, was du gerade hast und mitbringst. Und ich bin da, um dich zu unterstützen. Mit dem, was du hast, mit dem, was du mitbringst, unter den Rahmenbedingungen, die jetzt gerade die deinen sind. Und vielleicht ist es genau das, was gewichtsneutrale Beratung auch so radikal macht. Sie traut Menschen zu, dass ihr Wert und ihre Gesundheit nicht mehr vom Gewicht abhängen. Gewichtsneutrale Beratung bedeutet übrigens nicht, dass wir keine körperliche Veränderung mehr anstreben dürfen. Es bedeutet, dass wir unseren Wert nicht davon abhängig machen, auf eine bestimmte Weise auszusehen. Und es bedeutet, dass wir körperliche Veränderungen nicht mehr als Maßstab für Erfolg ansehen. Aber du darfst dich natürlich freuen, wenn sich irgendwas verändert. Ja, das ist auch so eine Rückmeldung, die ich schon öfter hatte, dass dann Menschen zu mir in die Beratung gekommen sind und das ein bisschen rumgedruckst haben und ich schon gemerkt habe, irgendwas ist da. Und dann hat sich bei ihnen was verändert, körperlich, am Aussehen, am Verhalten, und sie waren sich gar nicht sicher, ob sie sich jetzt darüber freuen dürfen. Na, natürlich darfst du das. Du darfst dich immer freuen und ich freue mich mit dir. Und tatsächlich ähneln sich viele Verhaltensweisen, ja, die wir sowohl bei einer gewichtszentrierten als auch einer gewichtszentralen Beratung empfehlen würden. Was der Unterschied ist, die Intention dahinter ist oft eine andere. Das Ziel dahinter, die Motivation dahinter. In der gewichtszentralen Ernährungsberatung ist die Motivation nicht, möglichst wenig zu essen, um dann möglichst dünn zu sein, sondern die Motivation dahinter ist, dich gut zu versorgen, dich leistungsfähiger zu machen vielleicht auch. Und mit leistungsfähig meine ich jetzt nicht, dass du da im Hamsterrad mit den anderen um die Wette läufst, ja, in unserer Gesellschaft, sondern damit meine ich, dass du die Anforderungen deines Alltags sehr gut bewältigen kannst, ne, ohne dass du abends das Gefühl hast, jemand hat dir den Stecker gezogen, weil dich eigentlich alles nur körperlich und mental überfordert hat. Die Verhaltensweisen, die ich empfehle, ähneln sich oft denen meiner Kolleginnen, die gewichtszentriert arbeiten. Aber der Unterschied ist, dass Gewichtsveränderungen, auch wenn die da sein dürfen, selbstverständlich, nicht mehr der Hauptindikator für Erfolg sind. Und das ist aber auch eine Chance, aber auch gleichzeitig wieder ein Problem. Ne? Wenn du die Waage hast und die Zahl auf der Waage als Maß für den Behandlungserfolg, dann ist es natürlich sehr, sehr leicht zu messen. Und in der gewichtsneutralen Beratung messen wir Erfolg anders. Und es ist teilweise abstrakter, subjektiver, nicht mehr so gut in Zahlen festzumachen. Und ja, das ist eine Chance, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Nun, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte meinen Erfolg darin messen, mehr Energie im Alltag zu haben. Ich habe gerade schon das Beispiel gebracht, ich möchte mich abends nicht mehr so fühlen, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Die Frage ist, wenn das dein Ziel ist, wie könntest du es messen? Oder ein anderer Erfolgsparameter kann zum Beispiel sein, gerade bei chronischen Erkrankungen, ne, wenn ich Patientinnen habe mit chronischen Erkrankungen, wir wollen vielleicht bestimmte Blutwerte verbessern, zum Beispiel den Langzeitblutzuckerwert, HbA1c bei Diabetes. Das könnte ein Erfolgsparameter sein. Oder vielleicht möchte jemand mehr körperliche Stärke. Ne, und ich meine jetzt nicht irgendwie, dass da jemand Herkules spielt oder wen auch immer, She-Ra, ich habe als Kind immer She-Ra und He-Man geguckt, sondern mit mehr körperlicher Stärke meine ich auch wieder den Anforderungen des eigenen Alltags gerecht werden zu können. Oder vielleicht hat jemand Ziele wie, ich möchte gern wieder mit dem Fahrrad einkaufen gehen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können oder, keine Ahnung, den Ausflug mit meinen Kindern machen oder mit meinen Freundinnen machen. Oder ich möchte vielleicht den Kasten Wasser entspannt aus dem Auto ins Haus tragen können. Oder ich wohne im 3. Stock und ich muss da die Treppen hoch. Und die sind ein schier nicht zu überwindbares Hindernis. Nicht zu überwindbares Hindernis. Du weißt, was ich meine. Na, also es gibt ja alles Mögliche an, ich hätte gerne mehr körperliche Stärke. Und auch hier ist wieder die Frage, falls es dein Ziel ist, was wäre eine Möglichkeit, wie du dieses Ziel messen könntest? Und was auch so komplett abstrakt natürlich ist, ist dieses, ich möchte Frieden schließen mit meinem Körper, ich möchte ein entspannteres Verhältnis zum Essen haben. Wie könntest du das für dich messen? Ich für mich persönlich habe das zum Beispiel daran gemessen, ich will mich wieder auf Familienfeiern freuen können. Früher waren die für mich so eine lästige Pflicht, weil die haben meine Diäten sabotiert. Und es ist wirklich traurig. Ja, ich merke richtig, wie ich so ein Kloß im Hals kriege, wenn ich das nur erzähle. Oder ein Erfolgsparameter war für mich auch, ich möchte mich nicht mehr hungrig in den Schlaf weinen, weil ich keine Punkte oder Kalorien oder Makros oder was auch immer mehr für den Tag habe. Ich möchte Frieden schließen mit meinem Körper, mit dem Essen. Wie könntest du das für dich messen? Und was wir dann wirklich praktisch in der gewichtszentralen Beratung machen würden, ist, ne, Gewicht ist immer ein Thema und darf auch immer Thema sein. Aber anstatt jetzt eine bestimmte Zahl auf der Waage als Zielwert festzulegen, würden wir uns darauf fokussieren, dass du mehr Energie hast, um Dinge zu tun, die du liebst. Oder anstatt Kalorien zu sparen, würden wir uns darauf fokussieren, wie es funktionieren kann, regelmäßig, ausgewogen und nährstoffreich zu essen und Vertrauen in innere Signale wie Hunger und Sättigung wiederherzustellen. Oder anstatt Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, würden wir uns darauf fokussieren, allen Lebensmitteln und vor allem auch ihre Wirkung auf unseren Körper mit Neugierde zu begegnen, ohne Lebensmittel zu moralisieren. Und stattdessen würden wir daran arbeiten, Schuld- und Schamgefühle beim Essen abzubauen. Wir würden daran arbeiten, dass du wieder lernst, dem eigenen Körper zu vertrauen. Und anstatt uns durch Workouts zu quälen und gegen den eigenen Körper zu arbeiten, uns völlig zu erschöpfen, würden wir uns darauf fokussieren, Bewegung als Quelle von Spaß und Freude zu betrachten und Möglichkeiten finden, wie sie zum eigenen Wohlbefinden beitragen kann. Und ich will damit jetzt ganz explizit nicht sagen, dass Bewegung nicht anstrengend sein darf. Natürlich. Und es kann ja auch richtig gut sich anfühlen, ne, sich mal durch irgendwas durchzubeißen. Es geht aber schon auch darum, Bewegung als mehr, ja, als jetzt nur das reine, ich sag's mal, Kräftemessen zu sehen, sondern zum Beispiel auch Regeneration mit einzubeziehen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag 40 Kilometer lauf, mich danach richtig gut fühle, ja, weil ich mich da durchgebissen habe und dann aber die ganze Woche sozusagen am Krückstock gehe und mich gar nicht mehr bewegen kann, weil ich meinen Körper völlig überlastet habe, würde ich vielleicht das mal hinterfragen, ob das eine gesundheitsfördernde, freudvolle Bewegung ist. Oder was ich vielleicht machen kann, um Bewegung zu nutzen, um halt mehr zu meiner Gesundheit und zum eigenen Wohlbefinden beizutragen. Das sind alles Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Und was für mich eine gesundheitsfördernde Bewegung ist, ist vielleicht für dich total schädlich und andersrum. Wir müssen Dinge sehr individuell betrachten, innerhalb der eigenen Rahmenbedingungen, innerhalb der eigenen Kapazitäten auch, innerhalb der eigenen Möglichkeiten. Und was wir in der gewichtszentralen Beratung auch machen würden, wäre, anstatt jetzt den Körper und das Gewicht als Problem anzusehen, würden wir uns darauf fokussieren, was der eigene Körper jetzt in diesem Moment braucht. wenn du mir schon ein bisschen länger folgst und schon ein bisschen länger Podcast hörst, dann wirst du immer mal wieder über das Wort Bedürfnisse gestolpert sein. Es gibt auch ein 0-Euro-Produkt von mir, das kannst du dir kostenlos runterladen, wenn du zum Beispiel mein Newsletter abonnierst, das ist der Bedürfnisfinder. Warum sind Bedürfnisse so wichtig? Bedürfnisse zu erfüllen sind eine wichtige Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden. Und gerade hier, ne, jetzt sind wir wieder beim Thema unterlassene Hilfeleistung, du bist eine Gefahr für die Menschheit. Ich bekomme ja häufig die sehr provokative Gegenfrage, aber was, wenn mein Bedürfnis ist, jetzt eine Tüte Chips zu essen oder 300 Gramm Schokolade oder, keine Ahnung, 5 Sahnetorten, was auch immer. Und ich glaube, dass solche provokativen Fragen eine super Gelegenheit sind, um diese ganze Angelegenheit, diese ganze Situation mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Was, wenn mein Bedürfnis ist, eine Tüte Chips zu essen? Da wäre jetzt meine Antwort, kommt drauf an. Ist es Bedürfnis wirklich Chips essen? Oder ist das nur die Handlung, in der sich etwas anderes darin ausdrückt? Zum Beispiel, isst du die Chips, weil du Entspannung möchtest oder Belohnung möchtest oder dich ablenken möchtest oder brauchst du vielleicht irgendwie einen bestimmten Reiz durch dieses Crunchige, um dich auf irgendwas konzentrieren zu können. Auch das Bedürfnis nach Genuss, Trost oder Beruhigung ist ein echtes Bedürfnis. Das verschwindet nicht, nur weil wir das abwerten. Und die Chips sind dann oft nicht das Bedürfnis. Sie sind die Strategie. Sie sind ein schneller Weg, ein leichter Weg, um etwas zu regulieren, was eigentlich woanders liegt. Also die Ursache ist vielleicht Stress, Überforderung, Langeweile, emotionale Anspannung oder vielleicht auch einfach das Bedürfnis nach einer Pause. Und deshalb antworte ich immer mit einer Gegenfrage, wenn jemand zu mir sagt, aber was ist, wenn mein Bedürfnis ist, Chips zu essen? Dann frage ich immer, unterscheidest du zwischen Bedürfnis, Gewohnheit oder einer automatisierten Strategie? Was passiert denn, wenn du diesem Impuls folgst? Wie geht's dir davor? Wie geht's dir dabei? Wie geht's dir danach? Wie fühlt es sich denn an, wenn deine Bedürfnisse erfüllt sind? Körperlich, emotional, langfristig. Hast du dann auch das Bedürfnis nach Chips? Oder kennst du denn auch noch andere Wege, um mit diesem Bedürfnis umzugehen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir krampfhaft irgendwelche Alternativen suchen wollen. Ja, wenn ich 300 Gramm Schokolade essen will, dann geht dieses Verlangen nicht weg, nur weil ich mir jetzt ein Schaumbad einlasse oder eine Runde um den Block laufe oder einen geliebten Menschen anrufe. Ja, diese Schokolade, die steht dann ja für was. Die Schokolade steht dann ja für was. Also die Frage ist nicht, wie kann ich das jetzt austauschen, sondern ist das meine einzige Strategie, die ich habe, um jetzt damit umzugehen? Mit dem, was ich gerade fühle, was auch immer das ist, jetzt die Schokolade zu essen. Ja? Und was du dich auch mal fragen kannst, muss denn jede Handlung immer gesund oder sinnvoll sein? Oder gehört zur Selbstfürsorge auch dazu, Dinge einfach mal zu dürfen, einfach mal Spaß zu haben, einfach mal auch was vielleicht Unvernünftiges machen. Na, damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass du dich in Gefahr bringen sollst. Also sowas setze ich natürlich immer voraus, wenn ich sowas sage. Ne? Ich hoffe, das versteht sich von selbst. Wie wäre es, wenn Essen für dich eine Möglichkeit wäre, auf deine Bedürfnisse zu reagieren, aber nicht die einzige? Die gewichtsneutrale Beratung, die sagt jetzt nicht, ja, isst Chips, wann immer du willst, ne? Isst doch, was du willst. Eventuell heißt dieser Podcast so. Ja, natürlich sage ich das, isst, was du willst. Aber ich sag auch, lass uns doch gemeinsam rausfinden, was du eigentlich noch brauchst. Ne? Ja, esst es. Ess es mit Genuss. Versuch, in die Akzeptanz zu gehen. Versuch anzuerkennen, dass das jetzt die Strategie ist, die für dich am besten funktioniert. Und frag dich, was du noch brauchst. und wie ich dich dabei vielleicht unterstützen kann, damit es dir langfristig besser geht. Wenn Angst oder Scham die Grundlage für unsere, in Anführungszeichen, Motivation sind, etwas zu ändern, dann ist die Antwort, wie wir darauf reagieren, häufig Kampf oder Flucht. Vernünftige Entscheidungen, die sind nicht möglich, wenn Angst, Scham oder Druck die Basis für Veränderung ist. Wir dürfen uns da immer wieder fragen, was macht das mit unserem Nervensystem? Also nochmal ganz langsam, weil das so wichtig ist. Wenn wir sagen, ich muss das jetzt durchziehen, dann begebe ich mich sozusagen in einen Kampfmodus. Oder wenn ich jetzt sage, ich schaffe das eh nie, ich meide dieses Thema, dann bin ich auf einmal im Fluchtmodus. Und in diesen Zuständen geht's ums Überleben. Da geht's nicht um langfristige Selbstfürsorge. Wenn du dich in diesen Zustand bringst oder, naja, vielleicht muss man das eher so sagen, dass du ja aktiv dagegen angehen darfst, dass du nicht dich plötzlich in diesem Zustand befindest, weil unsere Welt ist ja leider so, dass sie dich immer wieder in diesen Zustand hineinschmeißt, dass sie mit Angst oder Scham oder Schuldgefühlen oder Druck oder Panikmache arbeitet. Ja, damit wir uns dann alle gesünder ernähren. Funktioniert super. Die letzten 50, 100 Jahre funktioniert hervorragend. Also du hörst, wie meine Stimme vor Sarkasmus tropft. Wenn Angst, Scham, Druck, Panikmache die Basis für Veränderung ist, dann sind vernünftige Entscheidungen in solchen Momenten gar nicht möglich. Wenn du im Kampf- oder Fluchtmodus bist oder auch wenn du erstarrt bist, ne, auch das ist ja sozusagen eine Reaktion deines Körpers, ja, die absolute Erstarrung. Ich stelle mich tot, weil vielleicht wäre ich dann nicht gefressen. Ne, das haben ja manche Tiere auch als Strategie. Wenn du in so einem Modus bist, dann priorisiert dein Körper Schutz, nicht Entwicklung. Vernünftige Entscheidungen, die sind in solchen Momenten also rein biologisch gar nicht möglich, weil der Teil im Gehirn, der für Abwägung, der für Reflexion, der für Impulskontrolle zuständig ist, dein präfrontaler Kortex, der ist gerade weniger aktiv. Dein Stammhirn hat hier gerade das Sagen übernommen. Kampf oder Flucht? Ne, wir können nicht da noch Zeit damit verschwenden, zu überlegen, ist jetzt der Säbelzahntiger gefährlich? Sollte ich da vielleicht mal davonrennen oder kann ich mal das kleine Kätzchen streicheln? Nee. Das macht ja keinen Sinn. Dein präfrontaler Kortex, der ist ausgeschaltet. Wenn du jetzt aber in die Akzeptanz gehst, und ich weiß, dass es nicht einfach ist, das ist natürlich eine Herausforderung. Und ja, das ist radikal und das ist rebellisch und das wird vielleicht auch teilweise als Verweigerung angesehen. Aber wenn du in die Akzeptanz gehst, wenn du die Situation annimmst, wie sie jetzt gerade ist, dann bringt dich das in die Position, dich auch zu fragen, zu reflektieren, Bedürfnisse zu spüren und der Frage vor allem auch nachzugehen, was brauche ich denn gerade? Was würde mir denn gerade helfen? Was würde denn tatsächlich langfristig auch zu meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden beitragen. Und deshalb möchte ich das jetzt zum Schluss dir mitgeben. Was, wenn die erste Frage in der Beratung nicht wäre, was willst du verändern, sondern was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Ich interessiere mich natürlich dafür. Was denkst du? Denkst du, die gewichtsneutrale Beratung ist ein Wagnis? Ja, macht es Sinn, was ich dir gerade erzählt habe? Oder findest du das vielleicht eher befremdlich absurd? Na, ist das vielleicht in deinen Augen ein Umweg, den wir da gehen? Oder ist es vielleicht genau das, was viele Menschen brauchen, auch wenn das erstmal ungewohnt ist? Also schreib mir das gerne, fang an zu diskutieren. Es ist wirklich wichtig, dass wir gerade über diese provokanten Fragen sprechen. Und es ist wichtig, dass wir aus dieser schwarz-weiß Denke rausgehen. Ja, es gibt nicht die eine oder die andere Front, sondern wir können uns auch irgendwo in der Mitte treffen. Und ich habe noch eine besondere Bitte, wenn du Ernährungs- oder Gesundheitsfachkraft bist. Bitte teile diese Episode mit Kolleginnen, die sich dieselben Fragen auch stellen, die vielleicht auch mal ja einen Impuls möchten, darüber ein bisschen nachzudenken. Und falls du jetzt nicht im Gesundheitswesen arbeitest und ja mich gerne unterstützen möchtest, dann empfiehl bitte mein zweites Buch, Intuitiv Essen, Gesünder Werden, Besser Leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Bitte bewerte mein Buch sehr gerne auf Amazon. Bitte schreib mir eine Rezension. Ja, das muss nichts Großes sein. Also es zählt wirklich jede kleine Geste. Und selbstverständlich darfst du natürlich auch mein erstes Buch empfehlen. Ja, nur weil ich jetzt ein zweites geschrieben habe, heißt es ja nicht, dass das erste irgendwie keine Relevanz mehr hat. Der Unterschied ist im Prinzip, dass das erste mehr so ja von dieser gesellschaftlichen Perspektive ausgeht und wir aber auch sehr, sehr viele Hilfestellungen und Impulse nur zur individuellen Umsetzung haben, also wie man so in die ja praktische Umsetzung gehen kann. Und mein zweites Buch, das habe ich wirklich so in meiner Rolle als Ernährungsfachkraft geschrieben. Also da kriegst du wirklich ganz, ganz konkrete Empfehlungen, auch was zum Beispiel sinnvoll ist, bei bestimmten Erkrankungen zu essen und eventuell auch nicht zu essen. Aber ich gehe halt die Sache anders an. Ich verbiete dir nichts, sondern auch da gehe ich mehr in die Akzeptanz und sage, ja, die Situation ist aber, dass wir gerne das und das essen wollen. Und jetzt gucken wir mal, wie das auf den Körper wirkt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir vielleicht an einer anderen Stelle was hinzunehmen können. Und damit dieses Bedürfnis, oder beziehungsweise wir haben ja gerade gelernt, dass es vielleicht nur eine Strategie sein könnte, etwas weniger wird. Also wie gesagt, jede kleine Geste zählt. Ich freue mich natürlich aber auch über die großen Gesten. Ja, also mach das so, wie das für dich passt. Und an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine KollegInnen, die ebenfalls gewichtsneutral arbeiten und oder nach den Prinzipien der intuitiven Ernährung oder Health at Every Size. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin da teilweise echt überwältigt gewesen, wie viel davon euch kam. Also danke fürs Teilen, danke fürs Empfehlen meines Buches, danke fürs Aufmerksam machen. Also einfach danke für eure Unterstützung. So, das war's vorerst zu diesem Thema und zwar vorerst, denn in 2 Wochen darf ich einen Vortrag, oder in anderthalb Wochen? Nee, in 2 Wochen. In 2,5 Wochen darf ich einen Vortrag zu gewichtsneutraler Beratung bei chronischen Erkrankungen halten. Und darauf freue ich mich schon. Und zwar findet am 13.06., Freitag der 13., ich liebe ja dieses Datum, ein gewichtsneutraler Fachkongress von Holi statt mit dem Thema Gesundheit vor Körpergewicht. Und falls du noch nie von Holi gehört hast, es ist das erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum Europas und ich lese mal von der Homepage vor. Der Holi Social Health Club schafft einen safer Space, in dem multidimensionale Gesundheit und Lebensstil wichtiger sind als Körpergewicht oder der längst überholte Body Mass Index. Wir bringen selbstständige Gesundheitsberufe, die unter dem gewichtsneutralen Wertesystem arbeiten, zusammen und setzen damit den ersten Schritt für einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem. Und vielleicht ist das spannend für dich, also ich finde es natürlich sehr spannend, weil sonst würde ich da ja nicht als Speakerin bei diesem Kongress dabei sein. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Dieser Kongress ist kostenpflichtig und ich verlinke dir auch in den Shownotes da eine kleine Stellungnahme, warum dieser Kongress Geld kostet. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Falls du wissen möchtest, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst, habe ich einen heißen Tipp für dich.
Mein zweites Buch, Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben, bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co., ist im April 2025 im Südwestverlag erschienen. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du in deiner Podcast-App den Ist doch was du willst Podcast bewertest. Denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und ultimativ Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.